Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen guten Sonntagmorgen, Südtirol. 10 Tage im Islamischen Staat hat der deutsche Publizist und Ex-Politiker Jürgen Todenhöfer aus München vor gut einem Jahr verbracht. Daraus ist ein Bestsellerbuch geworden, eines Mannes, der mit seinen Ansichten und Auftritten die Geister scheidet wie kaum ein anderer Nahost-Experte. Und was wenige wissen von ihm, seine zweite Heimat ist Sulden seit vielen Jahren. Einen schönen guten Morgen, Jürgen Todenhöfer.
Guten Morgen, Sarah.
Wie geht's Ihnen denn, bis auf den gebrochenen Finger?
Immer gut. Schlechten Menschen geht's immer gut.
Wir werden hier im Hintergrund nicht nur Sie hören heute im Interview, sondern auch Kindergeschrei, es sind Hunde hier. Erklären Sie uns ein bisschen Ihre Familie, die hier gerade in Sulden auch zu Gast ist.
Ja, das ist nicht ganz einfach. Also es sind meine 2 Töchter mit ihren Lebenspartnern. Die haben Pläne auch im neuen Jahr zu heiraten. Und 3 Enkelkinder, die allerdings alle nicht Opa zu mir sagen dürfen, sondern nur Abba. Eine ganz strenge Regelung.
Warum? Was?
Ja, weil ich fühle mich nicht wie ein Opa, sondern und dann muss man das auch sprachlich durchhalten. Und dann ist meine getrennt von mir seit vielen, auch seit weit über 10 Jahren getrennt von mir lebende Frau hier und wir verbringen gemeinsam tolle Stunden, tolle Tage. Es gibt viel Spaß, wie Sie an dem Quietschen hören. Vorher hatten wir ein Fußballturnier hier und der eine Enkel hat gegen den anderen Enkel 1-0 gewonnen, was jetzt denn dazu geführt hat, dass der andere Enkel ihn im Ringen überwältigt hat. Also es ist richtig lustig und es war auch der erste Skitag gestern für den einen Enkel, der 3 Jahre ist.
Oh, wie schön.
Also große Erlebnisse. Mhm. Und der 2-Jährige darf nach den Regeln von Sulden noch nicht Skifahren.
Ganz privat, aber auch ganz entschlossen, wie wir sie aus dem deutschen Fernsehen kennen, werden wir sie heute erleben dürfen bis 12 Uhr von großen Reisen in den Mittleren Osten genauso hören wie von kleinen Gipfelerfolgen hier in Südtirol. Ein syrischer Kämpfer des IS ist verantwortlich für das Selbstmordattentat in Istanbul vergangenen Dienstag. Mit dieser Aussage war der türkische Präsident Erdogan sehr schnell. Auch Jakarta geht auf das Konto des IS. Und im Islamischen Staat, da hat unser heutiger Gast in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, der deutsche Publizist Jürgen Todenhöfer, 10 Tage verbracht im Nordirak. Das Buch Inside IS, diesen Bestseller, den haben Sie sich in wenigen Tagen von der Seele geschrieben, sagen Sie, um das dort Erlebte schnell loszuwerden. Welche waren die Momente, in denen Sie am meisten Angst hatten?
Die gefährlichsten Situationen waren die amerikanischen Flugzeuge und Drohnen, die uns mehrmals ins Visier genommen haben und wo wir wussten, dass sie uns gesehen hatten und dass sie immer tiefer kamen und dass wir das Ziel waren. Wir, das war mein Sohn und noch ein 3. Deutscher, der zum Protokollieren dabei war, ein Freund von Frederik und eben die IS-Terroristen. Wir wussten, dass jede Sekunde ein Geschoss kommen könnte, eine Rakete. Und ich habe solche Bombardements in Gaza erlebt, das geht so schnell, wenn Sie das Geräusch der Rakete hören, sind Sie schon tot. Das ist unvorstellbar. Das ist nicht mehr wie früher, dass da eine Bombe langsam runterfällt. Und da ist schon alles vorbei. Und die Amerikaner treffen bekanntlich zu 90% Zivilisten. Da ich Zivilist war, wusste ich, das wird ziemlich gefährlich, wenn die bombardieren, weil das geht bis heute. Wenn man bombardiert, trifft man eigentlich meistens nicht die, die man treffen will, sondern man trifft andere.
Diese anderen, die Zivilisten, die Menschen im Mittleren Osten, die kennen Sie seit Reisen, seit über 35 Jahren. Das sind sehr herzliche, gastfreundliche Menschen. Haben die sich in den vergangenen Jahren verändert?
Nein, das sind dieselben Menschen. Ich habe gerade kurz bevor Sie gekommen sind, habe ich ein Gespräch mit einem Freund aus dem Irak geführt. Und ich habe mit Menschen aus Ramadi gesprochen, das jetzt, wie die Amerikaner sagen, befreit worden ist. In Wirklichkeit ist es dem Erdboden gleich gemacht worden. 80% der Stadt sind völlig oder teilweise zerstört mit Flächenbombardements, die man sich gar nicht vorstellen kann. Die Menschen, die ich dort kennengelernt habe und die ich jetzt wieder besucht habe, nämlich wir waren mit dem IS in Mosul, in der Hauptstadt des Islamischen Staates, die Bevölkerung ist genauso freundlich und genauso wie vorher, vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Wir machen uns ja ein völlig falsches Bild von dieser muslimischen Welt, weil diese Welt, über die wir reden, also Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, diese muslimischen Länder haben uns in den letzten 200 Jahren nie angegriffen. Nicht ein einziges Mal gab es einen militärischen Angriff. Aber wir, der Westen, haben den Mittleren Osten allein in den letzten 200 Jahren über 60 Mal angegriffen oder unterworfen durch Kolonisierung.
Sie sagen, der Terrorismus ist eine Reaktion, also eine Antwort. Und wie Sie das meinen, das hören wir nach diesem Südtirol 1-Hit hier in Feuer und Flamme von Jürgen Todenhöfer. Südtirol 1 am Sonntagvormittag vertieft in einen unheimlich spannenden Ratschau heute hier bis 12 Uhr in Feuer und Flamme, unserem Sonntagsfrühstück mit dem Nahostkenner und Publizisten Jürgen Todenhöfer. Herr Todenhöfer, die Grausamkeiten der Terroristen sind eine Antwort, sagen Sie. Was heißt das?
Diese Terroristen, die ich auch scharf kritisiere, antworten zum Beispiel auf das, was in Palästina geschieht. Die ständige Unterwerfung der Palästinenser, die Bombardierung der Palästinenser. Ich sage jetzt nicht, dass ich das für richtig halte. Ich sage nur, was sie denken. Und sie antworten auf den Krieg des amerikanischen Präsidenten gegen den Irak, der 1 Million Tote gekostet hat. 1 Million. Und nach Menschenrechtsorganisationen hat diese Killertruppe des IS bisher ungefähr 60.000 Menschen umgebracht. Jetzt will ich nochmal sagen, dass ich die Morde der Killer vom Islamischen Staat, sogenannten Islamischen Staat, den ich anti-islamischer Staat nenne, dass ich die verabscheue und verurteile, weil sie in erster Linie Unschuldige töten. Aber selbst wenn sie 100.000 getötet hätten, Bush hat 1 Million auf dem Gewissen nach Zahlen, die die berühmte Organisation erst Ärzte gegen den Atomkrieg veröffentlicht hat. Also wir stellen da ein paar Sachen auf den Kopf. Aber es kann natürlich das, was ich dem IS vorwerfe, keine Entschuldigung sein für das, was diese Terroristen tun. Denn diese Terroristen wehren sich ja nicht gegen amerikanische Soldaten. Sie kämpfen nicht gegen englische Soldaten, die den Irak zerstört haben, sondern sie töten Unschuldige.
Das war voraussehbar, sagen Sie.
Es war voraussehbar. Ich habe es in meinem ersten Buch vor 13 Jahren geschrieben, als der Afghanistan-Krieg gerade anfing und der Irak-Krieg vorbereitet wurde. Ich habe geschrieben, dieser Krieg wird in erster Linie Unschuldige töten. Ich habe geschrieben, dieser Krieg wird den Mittleren Osten destabilisieren und dieser Krieg wird neuen Terrorismus schaffen. Wir hatten, als Bush angefangen hat, sich gegen den Terrorismus, den es durch Bin Laden natürlich gab, zu reagieren. Wir hatten damals einige hundert internationale Terroristen, jetzt haben wir über 100.000. Und dass man jetzt diese Banditen vom Islamischen Staat wieder mit Bombardements angreift und nicht dran denkt, dass das noch mehr Terroristen schafft. Ich sage Ihnen, wir haben, wenn wir so weitermachen, in 5 Jahren 200.000 oder 300.000 Terroristen. Ich habe jetzt gerade Berichte über die Befreiung in Anführungszeichen von Ramadi. 80% der Infrastruktur und der Gebäude zerstört. Mehrere hundert Zivilisten zerstört. Es waren nicht mehr sehr viele Zivilisten in Ramadi. Die sind schon abgehauen, als der IS gekommen sind. Und teilweise leben sie 50.000 in ärmlichsten Zelten in der Nähe der Stadt am Euphrat, diesem berühmten Fluss. Es sind 500 irakische Regierungssoldaten getötet worden in dieser dreimonatigen Schlacht. Es sind zwischen 100 bis 200 IS-Kämpfer getötet worden. Es gab nur 2000 IS-Kämpfer. Und diese knapp 2000 wurden angegriffen von einer irakischen Armee mit 25.000 Mann. Da haben also 25.000 Mann gegen knapp 2000 IS-Kämpfer gekämpft, von denen knapp 2000 auch entkommen sind. Es sind ja nur zwischen 100 und 200 IS-Kämpfer getötet worden. Und die restlichen IS-Kämpfer sind in andere Gebiete, haben sich in andere Gebiete des Syriens und des Irak zurückgezogen und treiben jetzt dort ihr Unwesen. Also muss ich mir vorstellen, das feiert der Westen als großen Sieg über den IS. Das feiern wir als Siege. Ich weiß aus Ramadi, dass unter der völlig verzweifelten Bevölkerung, die jetzt schon mehrfach bombardiert worden ist, ich war 2007 dort, da wurden sie auch bombardiert, da waren sie besetzt von den Amerikanern, vorher waren sie bombardiert worden, dass diese Bevölkerung im Augenblick sich radikalisiert. Die sagen, also jetzt müssen wir auch was machen. Wir können doch nicht zuschauen, wie die ganze Stadt platt gemacht worden ist.
Über sehr besondere Weihnachtsfeiertage heuer in Südtirol hier und in München mit Flüchtlingen gemeinsam hören wir auch noch in der kommenden Viertelstunde von Jürgen Todenhöfer. Wir frühstücken heute mit einem Mann, der fast in jeder deutschen Talkshow sitzt, wenn es um den Nahen und Mittleren Osten geht. Der Publizist Jürgen Todenhöfer aus München, der die Weihnachtsfeiertage hier in Südtirol verbracht hat, aber auch in München. An Heiligabend hat es eine Weihnachtsfeier mit Flüchtlingen gegeben, weiß ich. Ihre Stiftung Sternenstaub, in der ein Großteil ihres Vermögens steckt.
Wir haben in einer Kaserne mit 300 Flüchtlingen, davon 90 Kindern, einen Ochsen gebraten. Und es gab eine Musikkapelle und ich habe da auch getanzt. Ich kann so alte Michael Jackson-Tanzfiguren und hatte einen großen Heitergeist. Ich habe einen großen Heitergeisterfolg gehabt beim Tanzen. Am Schluss Jubelstürme. Aber wenn ich die Menschen mir genauer angeschaut habe, dann war in ihren Augen viel Traurigkeit. Die werden in eine Kaserne gebracht. Da sind sie jetzt seit 2 Monaten. Manche sind schon länger in irgendwelchen Asylheimen. Und den ersten Termin zur Beantwortung ihres Asylverfahrens, ihres Asylantrages, haben sie Mitte nächsten Jahres. Und das Problem wird politisch von allen Ländern Europas nicht gut gehandelt. Das heißt, die Leute haben gelacht und gejubelt und Spaß gehabt. Und wenn sie sich unbeobachtet gefühlt haben, war sehr viel Trauer da.
Das sind ja so aufgeregte Zeiten. Momentan das Thema Flüchtlinge, Thema Terror, Thema IS. Sie sind ein Mensch mit so vielen Ideen dazu im Kopf. Steht Ihr Kopf auch irgendwann mal still, wenn Sie so am Skilift fahren, oder rattert es da immer? Egal, ob Sie in den Weihnachtsferien oder wo auch immer sind.
Das ist vielleicht mein größtes Problem, dass ich nicht mehr anhalten kann, weil da ständig, wie jetzt zum Beispiel, Journalisten kommen mit irgendwelchen Fragen oder Anrufe kommen. Und dann habe ich ja eine Facebook-Seite, auf der ich regelmäßig schreibe. Das ist die politische Facebook-Seite mit der größten Reichweite in Deutschland. Ich habe eine viel größere Reichweite als die Kanzlerin. Das heißt, wir erreichen zwischen 2 und 15 Millionen Menschen mit einem einzigen Post. Erreicht kein Mensch in Deutschland. Das bringt natürlich auch Pflichten, weil die Menschen erwarten, dass man sie richtig informiert. Und all das bedeutet, dass man sich permanent um etwas kümmert. Und ich habe mir eigentlich fürs neue Jahr vorgenommen, einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten. Ich habe es aber noch nie geschafft. Ich habe das im alten Jahr nie geschafft und im vorletzten Jahr nicht geschafft und vor 3 Jahren nicht geschafft. Es sei denn, Sie sagen, solche Tage beim Islamischen Staat oder wenn ich war vor 14 Tagen in Syrien, nochmal, ja. Das sei Urlaub, aber das ist leider kein Urlaub, sondern da rattert die Maschine im Kopf noch schneller.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ja, einen schönen guten Morgen um 10:30. Einen Irren nennen ihn viele und er sich selbst manchmal auch. Der Mann, mit dem wir heute hier die Ehre und das Vergnügen haben zum Kaffee, der Publizist Jürgen Todenhöfer. Wenn Sie so frühstücken, Sonntagvormittag.
Ah, sehr ernst.
Was gibt es da sonst bei Ihnen? Nicht nur ernste Gesprächsthemen.
Das Frühstück mache ich mir in der Regel selbst, weil ich eine kleine Wohnung in München habe. Und das ist ganz einfach. Da gibt es entweder Müsli, Früchtemüsli, mit reingeschnittenem Obst, wie das bei Früchtemüsli halt so ist. Oder es gibt ein belegtes Wurstbrot. Das ist ganz einfach eine große Tasse Kaffee, um die Lebensgeister zu wecken. Früh, und das ist am Sonntag auch nicht anders. Und sonntags arbeite ich auch, aber am Sonntagnachmittag gehe ich zusätzlich noch in die Muckibude. Und, aber da gehe ich weniger hin, um Muskeln zu haben. Das, was ich habe, reicht mir. Sondern da gehe ich zum Meditieren hin. Das ist einer der wenigen Orte, wo man telefonisch nicht erreicht werden kann. Und wenn ich da so irgendwelche Gewichte mit meinen Armen oder Füßen hochstemme, kann ich über vieles nachdenken. Also für mich ist das Fitnesscenter ein Ort der Meditation.
Ihre drei Kinder, Ihre Enkel, Ihre zweite Ehefrau Françoise waren über die Weihnachtsfeiertage auch alle hier bei Ihnen in diesem Haus in Sulden, in dem wir heute frühstücken. Sie leben aber nicht mehr mit ihr zusammen, oder?
Ne, wir haben eine absolut normale freundschaftliche Beziehung.
Okay, gut. Mhm.
Und verbringen Weihnachten zusammen. Und wenn es ein Problem mit den Kindern gibt, ist der erste Gesprächspartner immer die Françoise und umgekehrt auch. Also ich glaube, dass das besser gelöst ist. Und die Kinder sagen manchmal, oh, das ist viel schöner so, ihr streitet nie mehr.
Also da herrscht Friede daheim. Jürgen Todenhöfer heute, ganz privat zu Südtirols beste Musikmix am Sonntag. Und bei mir heute, oder besser gesagt, wir sind bei ihm daheim in Sulden, beim deutschen Publizisten Jürgen Todenhöfer, den der Traum vom Frieden antreibt, wie viele Menschen antreibt.
Es ist einfach eine Pflicht, der man sich nicht entziehen kann.
Ist das Wort Pazifist, ist aber das Falsche für Sie,
ja,
oder?
Ja, falsch.
Warum?
Weil ich, wenn Deutschland angegriffen würde, mithelfen würde, Deutschland zu verteidigen. Mhm. Aber ich finde einfach die Vorstellung, dass es nochmal einen Krieg gibt, wie ich ihn noch erlebt habe. Ich bin 1940 auf die Welt gekommen und habe als 4,5-Jähriger die totale Ausradierung der Stadt Hanau durch die englische Luftwaffe erlebt. Und die Vorstellung, dass sowas nochmal passieren könnte, finde ich so schrecklich. Jetzt denkt in Europa jeder, das kann nie mehr passieren. In Europa sind die schlimmsten Kriege passiert in den letzten Jahrhunderten. Also hoffen wir, dass es so bleibt. Und deswegen setze ich mich auch ein, dass es so bleibt. Aber ich finde eben, dass Krieg für Menschen nicht nur schlimm ist, wenn sie Südtiroler sind, wenn sie Italiener sind, Deutsche, Österreicher sind, sondern Krieg ist auch schlimm für die Menschen in Syrien. Ich habe überall in diesen Ländern Freunde, ganz enge Freunde seit Jahrzehnten. Und jetzt erlebe ich, wie die ihre Kinder verlieren, wie ihre Väter sterben, wie manche in Gefängnissen verschwinden. Und ich sage, hallo, da sind wir leider mitschuld. Wir haben ja dort Kriege angezettelt, also Afghanistan, Irak und so weiter. Und da setze ich mich halt für friedliche Lösungen ein. Ich setze mich auch für friedliche Lösungen ein. Und wenn es geht, für Verhandlungslösungen, weil der Krieg ein Bumerang ist. Und der Bumerang-Krieg kommt als Terrorismus zu uns zurück. Mhm. Und wenn wir da nicht aufpassen und weiter glauben, wir könnten mit Bombardements die Probleme dieser Welt lösen, dann könnte uns diese Welt eines Tages auch hier in Europa so richtig um die Ohren fliegen. Also ich bin keiner, ich habe Ihnen das ja vorhin gesagt, der sich von Terroristen irgendwie beeindrucken lässt, aber man muss es nicht provozieren. Und nachdem man eben festgestellt hat, dass die Bombardements gegen Afghanistan, Libyen, Irak dazu geführt haben, dass der Terrorismus geradezu explodiert ist, muss man ja an diesem Rad nicht weiterdrehen, sondern sollte das Rad wieder zurückdrehen und schauen, dass es auch im Mittleren Osten Frieden gibt.
Das ist
im
jetzt
eigenen Interesse.
Vielleicht eine der schwierigsten Fragen in der ganzen Zeit bis 12 Uhr mittags jetzt. Wie wäre Frieden Ihrer Ansicht nach zu erreichen?
Also ich würde zum Beispiel eine Friedenskonferenz für den Mittleren Osten vorschlagen. Ich habe das schon ein paar Mal vorgeschlagen, vor vielen Jahren. Es gab so eine Friedenskonferenz zwischen der Sowjetunion und dem Westen. Das war die sogenannte KSZE-Konferenz. Sie hat massiv zur Entspannung beigetragen. Sie hat massiv dazu beigetragen, dass die Feinde sich kennenlernten. So eine Konferenz wäre sehr nützlich für den gesamten Mittleren Osten, wo die Leute sich gegenüber sitzen. Da müsste auch Israel eingeladen sein. Und das ist halt schwierig.
Ja, wahrscheinlich. Genau, die Menschen da an einen Tisch zu bringen, das würde schwierig.
Ja, aber es war ja auch schwierig, die sowjetischen Russen und die amerikanischen Falken an einen Tisch zu bringen. Und es war schwierig, dass da die Polen saßen und die Deutschen saßen und galt als undenkbar. Und am Ende hat es Frieden gegeben, weil man sich lange hingesetzt hat. Zwischen dem Westen und Iran gibt es jetzt ein Abkommen. Man muss sich halt Zeit nehmen, und das ist anstrengend, das ist ein dickes Brett. In Afghanistan müsste man erreichen, dass die Taliban mit der Regierung verhandeln. Wenn sie wollen, dass die Taliban mit der Regierung verhandeln, die Taliban sind die dortigen Aufständischen, die immer stärker werden, die von Jahr zu Jahr stärker geworden sind, jetzt die stärkste Macht geworden sind in Afghanistan, da müssen sie Pakistan davon überzeugen, ist der Nachbar, dass Frieden in Afghanistan sein sollte, weil Pakistan einen großen Einfluss auf die Taliban hat. Pakistan wird sich aber nur bewegen, wenn es das Gefühl hat, dass es nicht von Indien bedroht wird. Also müssen sie, ist einer der Kerne zur Lösung des Problems in Afghanistan, dass sie eine Entspannung hinkriegen zwischen Pakistan und Indien. Dass das funktioniert, hat jetzt gerade vor ein paar Tagen der überraschende Besuch des indischen Premierministers beim pakistanischen Premierminister zum Tee gezeigt. Und dann haben die zwei sich zusammengesetzt und haben sich ganz normal unterhalten und sind dann händchenhaltend vor die Presse getreten. Den Syrien-Konflikt kriegen sie nur gelöst, wenn sie den Konflikt der zwei Großmächte in der Region lösen, nämlich Saudi-Arabien und Iran. Die sind Todfeinde, liegen nebeneinander und zwischen ihnen liegt Syrien und der Irak. Und deswegen gibt es in Syrien Krieg und deswegen gibt es im Irak Krieg, weil Saudi-Arabien bildet Rebellen aus, bildet Terroristen aus, finanziert Rebellen, finanziert Terroristen. Aber das macht es, weil er sich bedroht fühlt von Iran. Also muss man die schwierige Aufgabe hinkriegen, Iran und Saudi-Arabien an einen Tisch zu kriegen. Frieden ist schwierig. In Syrien müsste die dortige Regierung, Assad, mit den Rebellen sprechen, auch teilweise mit radikalen Rebellen. Das will sie nicht. Sie hat keine Lust. Der Assad möchte mit denen nicht reden und die Rebellen wollen nicht mit ihm reden. Aber es geht nicht. Die müssen miteinander reden, mit Ausnahme von des Islamischen Staates, IS, mit denen muss man nicht reden. Und Al-Qaida, die auch sehr stark sind in Syrien, mit denen muss man auch nicht reden. Die anderen müssen miteinander reden. Und da kann man einiges machen. Und deswegen war ich vor 2 Wochen wieder in Syrien und habe dort mit Rebellenchefs gesprochen und habe dort auch mit dem Präsidenten gesprochen. Und beiden habe ich gesagt, hallo, es wird keinen anderen Weg geben. Ihr werdet miteinander reden müssen. Und sie werden es tun.
Syriens Präsident Assad, was das für ein Mensch ist, davon sprechen wir mit Jürgen Todenhöfer, der ihn getroffen hat. Weiter nach diesen paar Minuten hier auf Südtirol 1. Ein Südtirol 1 Sonntagsratscher hier in Feuer und Flamme, heute mit dem deutschen Publizisten und Nahostkenner Jürgen Todenhöfer. Der üble Bursche in den Augen des Westens, Syriens Präsident Bashar al-Assad. Was ist das für ein Mensch?
Die Situation in Syrien ist viel komplizierter. Nach ganz, ganz ernstzunehmenden Meinungsumfragen des größten Meinungsforschungsinstituts, das es im Mittleren Osten gibt, die seit Jahren die besten Meinungsumfragen haben, stehen 41% der Bevölkerung des Syriens hinter Assad. Da haben sie das ganze Problem. Wenn der nur noch 3% hätte, dann könnte man sagen, weg mit ihm. Aber er hat halt 41%. Was machen sie mit den 41% bei Verhandlungen? Und das zweite Problem ist, dass die Rebellen, die Radikalen, der IS und Al-Qaida und andere Radikale eben 59% hinter sich haben. Die kann man auch nicht vernachlässigen. So, und dann wird's kompliziert. Und wenn Sie bei Assad sich unterhalten, und das sind ja dann bei uns sehr sachliche und schwierige Unterhaltungen, dann merken Sie eben, dass der Mann ist ein Arzt. Das ist kein Berufspolitiker, der ist Augenarzt. Und das ist nicht der Obermacho, wie das Mubarak oder Gaddafi war oder solche Kaliber, sondern er ist ein Arzt, der in Frankreich zur Schule ging und in England studiert hat und eigentlich am liebsten aus der Politik raus wäre. Der möchte gar nicht Präsident auf Lebenszeit sein. Ich habe auch mit seiner Frau gesprochen, die sagt, es kommt überhaupt nicht in Frage. Selbst wenn er es wollte, würde ich das nicht mitmachen. Und das ist alles viel komplizierter. Und wenn man natürlich ständig fordert, als erstes muss der Mann gehen, wenn es Frieden gibt, dann kann er doch gar nicht gehen. Wenn der Willy Brandt, der deutsche Kanzler, der den Friedensnobelpreis bekam, weil er mit Brezhnev verhandelt hat, wenn der gesagt hätte, ich gehe erst in die Sowjetunion, wenn der Brezhnev, das war der damalige Generalsekretär, zurücktritt, dann hätte es keine Gespräche gegeben. Das sind einfach kindische Forderungen. Ich muss mich doch nicht nur mit Freunden zusammensetzen, ich muss mich mit dem Feind zusammensetzen. Also, und mit dem kann man reden. Natürlich hat er Kriegsverbrechen begangen, aber die Rebellen haben genauso viele Kriegsverbrechen begangen. So, sollen die beiden deswegen nicht mehr miteinander reden? Es gibt keinen Krieg ohne Kriegsverbrechen. Es gibt auch keine Revolution ohne Kriegsverbrechen. Das macht es ja so schwierig. Ich weiß genau, wenn ich mit dem Mann spreche, werde ich immer kritisiert. Ich werde aber auch kritisiert, wenn ich mit Rebellen spreche. Ich werde kritisiert, wenn ich mit Terroristen spreche. Es gibt Journalisten, die nennen mich Diktatorenfreund, Terroristenfreund, Antisemit, Anti-Amerikaner. Ich bin das alles gar nicht. Ich nehme nur und Anti-Russe und jetzt Russlandversteher und haben alle keine Ahnung. Wenn man mit jemandem spricht, heißt das nicht, dass man sein Freund ist, sondern dass man versucht, eine Lösung zu finden.
Wie lebt es sich mit dieser Kritik?
Das ist mir völlig wurscht. So wie ich mich nicht danach richte, dass Terroristen wollen, dass ich Angst habe, und so wie ich jeden Morgen und jeden Abend in München alleine durch die Stadt gehe und mir das egal ist, was Terroristen vorhaben, ist es mir auch egal, was Kritiker über mich sagen. Die Kritiker, die über mich schlecht reden, bei denen weiß ich, dass ich mich nach denen nie richten darf, weil die immer falsch gelegen sind. Die wollten den Afghanistan-Krieg, die wollten den Irak-Krieg, die wollten Libyen bombardieren, all das wollte ich nicht. Und ich weiß, da geht es mir so wie Sokrates, ich bin kein Sokrates, ich bin eigentlich eher ein Verrückter, und Sokrates war ein weiser Mann, aber am Ende seines Lebens, als er von allen verurteilt und beschimpft und verteufelt wurde und dann auch getötet wurde oder Gift nehmen musste, hat er gesagt, er hat ja diesen berühmten Satz gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber da hat er gesagt, ich weiß eines ganz sicher, dass ich mich nach euch nicht richten darf. So, und es gibt ein paar Menschen, da weiß ich, nach deren Rat werde ich mich nie richten. Aus.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit dem Publizisten, Ex-Politiker, Ex-Medienmanager, Nahost-Experten Jürgen Todenhöfer. Für mich einer der spannendsten Gäste, die ich mir überhaupt vorstellen kann im Moment, zu diesen brisanten Themen Terrorismus, Flüchtlingsproblematik, Krisengebiete im Nahen und im Mittleren Osten. Warum tut sich dieser Mann immer wieder diese halsbrecherischen Reisen an? In den Irak, zum IS, nach Afghanistan, nach Pakistan, nach Syrien, nach Libyen. Was treibt ihn an? Was will er damit bewirken? Um das zu verstehen, haben wir ihn eingeladen. Und darüber hinaus kann ich Ihnen wirklich sein letztes Buch, Inside IS, 10 Tage im Islamischen Staat empfehlen, in dem wir hier ja auch schon geblättert haben. Wie ist Todenhöfer in Sulden überhaupt gelandet? Was treibt er hier? Was treibt er dort? Es wird eines unserer ersten Gesprächsthemen in der zweiten Stunde sein. Wir haben es 11 Uhr inzwischen. Charlie Puth und Meghan Trainor, Marvin Gaye. Einfach die schönsten Hits am Sonntag. Und dazu erzählt uns heute der Publizist Jürgen Todenhöfer von seinen Reisen und von seiner zweiten Heimat hier, Sulden. Wir frühstücken heute in diesem Haus hier, in das Todenhöfer übrigens auch schon zu seinen Zeiten als stellvertretender Vorstandschef des Burda Verlags einmal den King of Pop Michael Jackson geholt hat. Vielleicht erinnern Sie sich an die Meldung damals. Auch das geht auf die Kappe vom Macher Jürgen Todenhöfer. Hier in Sulden sind Sie ein ganz begeisterter Skifahrer und Sie waren auf dem Ortler im vergangenen August.
Ja, das war etwas, was ich eigentlich immer gern gemacht hätte, aber was ich mir nie zugetraut habe, weil wir wohnen ja am Fuße des Ortes und ich schaue dann immer da hoch und ich wusste, da komme ich nie hoch. Und ich habe viele Wanderungen gemacht und da ging ich in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer nur bis auf mittlere Höhen, also auf die Kanzel oder Langenstein. Einen schönen Spaziergang, 2 Stunden hoch oder 1,5 Stunden und dann wieder 1,5 Stunden runter. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich auf den Ortler kam. Und dann habe ich angefangen, dieses Jahr mir mal das genau anzuschauen und gesagt, jetzt wirst du langsam alt und lange kannst du diesen Plan nicht mehr haben. Und mein Freund Hanni Paul hat mir eingeredet, das schaffst du, locker, das schaffst du. Das schaffst du. Musst ein bisschen trainieren und dann bin ich immer auf die Düsseldorfer Hütte, jeden Tag 2 Monate lang, bei jedem ordentlichen Wetter, ein paar Mal auf die Peierhütte, auf die Tabaretta-Hütte, kann man von Sulden wunderbar gehen. Und der Paul sagte, bei der Kondition kein Problem. Du gehst auf die Peierhütte und da stehst du um 5 auf. Und dann habe ich gesagt, was? Um 5 aufstehen? Nie. Und das war eigentlich auch das Schwierigste an der ganzen Tour, dass der Bergführer morgens um 5 an die Tür geklopft hat. Und ich habe tief geschlafen. Und
dabei geht 5 eh noch. Ja? Das ist gar nicht so früh.
Ja,
also
ist,
normalerweise
ist, sind dann nein, ich stehe eigentlich um 7 auf. Ja, aber 5 ist halt so. Also ich habe mich da gedacht, was ist denn das und was soll der Lärm? Und habe mich umgedreht. Und da will einer die Tür eintreten, dachte ich. Und habe ich schön umgedreht und weitergeschlafen. Und 6 dann hat er heftig gehämmert und da hörte ich, in 5 Minuten gibt es kein Frühstück mehr. Und da war ich blitzschnell aus dem Bett raus und habe mir unten auf der Feierhütte das letzte Käsebrot gekrallt, weil das wollte ich nicht auf den Berg gehen, ohne was zu essen. Und dann war es ein unvorstellbar schönes Erlebnis. Und ich wusste nicht, dass man klettern muss und ich dachte, man läuft da immer irgendwelche Gletscher hoch und ich musste plötzlich irgendwelche steilen Wände hochklettern und irgendwelche Eisplatten herunterkraxeln, an irgendwelchen Seilen hängen und ich hatte einen fantastischen Bergführer, Olaf, der gleichzeitig der Bäckermeister von Sulden ist und der hat mich genau verstanden. Irgendeiner hat ihm gesagt, lauf nicht zu schnell. Der will nicht schnell laufen. Also hat er mich nie angetrieben, sondern hat immer wieder gesagt, piano, langsam, langsamer. Und einer, der zu mir sagt, langsamer, den liebe ich natürlich, weil ich dann ein schnelles Gefühl hatte. Und es war unvorstellbar schön. Und der Paul hat mir halt immer wieder gesagt, du schaffst es. Und deswegen bin ich hoch. Und als ich runterkam am nächsten Tag, kam er mir unterhalb der Tabaretta-Hütte auf halber Höhe entgegen, im Sonntagshemd und gebügelten Hosen. Und ich habe gesagt, Paul, was machst du denn da? Also, wieso hast du jetzt ein Sonntagshemd an? Und er sagte, naja, so ganz sicher ist es ja nicht, dass man da lebend wieder runterkommt. Und da habe ich ihm gesagt, das sagst du mir jetzt, ja? Da meinte er, ja, wenn ich es dir vorgesagt hätte, wärst du nie hochgekommen. Das war eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Ich brauche nichts mehr zu erleben jetzt.
Wie Sie überhaupt auf Südtirol gekommen sind und hier gelandet sind, das erfahren wir hoffentlich in wenigen Minuten nach diesem Wochenendhit. Jürgen Todenhöfer heute in Feuer und Flamme, dem Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jürgen Todenhöfer heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Der Publizist, der die ganze Welt bereist hat, der Land und Leute und Probleme im Mittleren Osten so gut kennt wie kaum ein anderer Europäer. Wie ist der überhaupt hier in Südtirol gelandet? Warum sind Sie seit so vielen Jahren hier in Sulden, beim legendären Hanni Paul, den Sie auch immer wieder zitiert haben hier in Feuer und Flamme?
Ich habe immer einen Ort gesucht, der sehr hoch ist und dadurch gute Schneeverhältnisse hat und der möglichst eine hohe Bewaldung hat, weil man dann auch bei Schneefall gut sieht und fahren kann. Und das habe ich mir auf der Karte überall ausgesucht und habe mehrere Orte in Frankreich versucht. Da gab es dann keine Bäume oder es war immer vereist. Und so kam ich nach Sulden in ein Hotel, was nicht ganz so perfekt war, was es jetzt auch nicht mehr gibt. Es hieß auch noch Sulden Hotel. Das war nicht ganz so toll und da habe ich Hanni Paul kennengelernt und habe festgestellt, dass es hier eine ausgesprochen liebenswerte Bevölkerung gibt. Und die Leute noch relativ normal sind. Ich war viel in Frankreich Skifahren und habe dort dann auch festgestellt, dass manchen französischen Skiliftbetreibern und Hotels das in den Kopf gestiegen war, dass sie so viel Erfolg hatten. Und hier fand ich, dass es wunderbare, normale Menschen sind. Und Sulden ist meine zweite Heimat.
Was interessiert Sie an diesem Land hier so sehr, an Südtirol?
Also ich weiß ja nicht, ob ich die Menschen nach 15, 16, 17 Jahren wirklich kenne, aber ich glaube, ich kenne viele und ich mag diese raue Herzlichkeit, eine große Ehrlichkeit und eine tolle Bescheidenheit. Und was ich auch mag, ist, die haben ja hier eine durch Paul Hani ein bisschen zu groß geratene Hütte gebaut. Aber im Südtirol gibt es eine Handwerkskunst, wie sie in Europa fast ausgestorben ist. Und jetzt wohnen wir in dieser großen Hütte seit dem Jahr 2000 und es ist nichts kaputt. Alles funktioniert noch. Und wenn ich in München in eine Wohnung einziehe, dann ist nach einem Jahr geht die Dusche nicht mehr und nach 2 Jahren sind die Fenster zugig und. Also die Handwerkskunst, und da hat der Paul die Besten aus ganz Südtirol zusammengeholt, das ist was ganz Besonderes. Und das sollten die Südtiroler auch nie aufgeben.
Das werden jetzt aber viele sehr gerne gehört haben. Vom Schreiben, vom Briefeschreiben, einer Macht, an die Jürgen Todenhöfer sehr glaubt, hören wir in der nächsten Viertelstunde noch weiter. Glück ist das einzige Gut, das größer wird, wenn man es teilt. Und man kann es selbst dann verschenken, wenn man keines hat. Das ist vielleicht eines der bekanntesten Zitate des Publizisten Jürgen Todenhöfer, bei dem wir heute hier zum Frühstücksratscher auf dem alten Ledersofa in Sulden sitzen. Sein Buch Inside IS ist ein Bestseller. Was er aber auch immer nebenher wieder schreibt, das ist neben seinen Büchern, das sind offene Briefe im Internet. Ob sie an einen Mark Zuckerberg gerichtet sind oder an einen IS-Chef Baghdadi. Warum glauben Sie daran, dass diese Briefe wirklich was bewirken können?
Der offene Brief ist eine Stilform, wo Sie sehr persönlich...
Sie sprechen jemanden an.
Ja, und wo ich davon ausgehe, dass die das auch erfahren. Also das, was ich zum Beispiel dem Zuckerberg, ich kenne einige aus der Führung von Facebook, geschrieben habe, war... Das, nicht, dass ich eine Morddrohung bekomme, ich kriege ständig Morddrohungen. Aber dass in Facebook einer schreibt und sinngemäß und für dich das Messer. Und dass ein anderer schreibt, nur ein toter Muslim ist ein guter Muslim. Das passiert ständig bei uns auf Facebook und das löschen wir ständig. Aber was das Schlimme war, wir haben als anständige Staatsbürger diese Vorfälle dann mal Facebook gemeldet. Und Facebook hat gesagt, das widerspricht unseren Grundsätzen nicht. Und deswegen schreibe ich da so einen offenen Brief. Und an den Baghdadi, das war einfach sehr schwierig. Ich wollte ein Buch schreiben, in dem ich praktisch nichts kommentiere, sondern protokollartig das schilder, was ich erlebt habe. Aber ich wusste, dass ich am Ende sagen musste, was ich von all diesem islamischen Staat hielt. Und ich fand, das musste ich dem Mann sagen, der mich indirekt eingeladen hatte und der mir eine Sicherheitsgarantie gegeben hat. Und das war halt der Kalif, sogenannte Kalif al-Baghdadi. Und dieser offene Brief ist im Wortlaut auf Al Jazeera veröffentlicht worden, im Wortlaut von großen arabischen Zeitungen veröffentlicht worden. Und der hat dazu geführt, zur vorletzten Audiobotschaft, es gab ja dieser Tage wieder eine, die letzte davor war eine, die sich, ohne meinen Namen zu nennen, mit meinen Thesen auseinandergesetzt hat. Ich habe in dem Brief an ihn geschrieben, dass 113 der 114 Suren des Koran beginnen mit dem Satz im Namen Gottes des Allerbarmers und Barmherzigen. Und ich habe ihn gefragt, wo ist Ihre Barmherzigkeit? Und ich habe gesagt, der Islam, so wie ich ihn in über 50 Jahren in der muslimischen Welt erlebt habe, ist eine Religion der Barmherzigkeit. Ich habe nirgendwo so viel Nächstenliebe getroffen wie in diesen Ländern. Und ich habe ihm gesagt, alles, was Sie tun, widerspricht dem Koran. Der Koran verbietet Zwang im Glauben. Sie zwingen die Menschen zum Glauben. Der Koran verbietet die Tötung Unschuldiger. Sie töten ständig Unschuldige. Der Koran verbietet die Zerstörung von Gotteshäusern, egal ob sie Synagogen, Kirchen oder Moscheen sind. Sie machen das ununterbrochen. Sie sollten ihren Staat in anti-islamischer Staat umwandeln, weil der Islam eine Religion der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist. Und dann kam ein Audio-Video und ich bekam Anrufe von hohen Diplomaten aus dem Irak, aus Katar und auch noch einem anderen Land, die mir gesagt haben, das ist die Antwort. Weil der Kern seiner Audiobotschaft hieß, da gibt es Leute, die sagen, der Islam sei Barmherzigkeit zier. Der Islam ist Krieg. So, und das ist der Unterschied zwischen ihm und 99% der Muslime. Er meint, er muss Krieg führen. Und zwar gegen den Rest der Welt, gegen die gesamte Welt. Der freut sich über jedes Land, das in diesen Krieg einsteigt. Deswegen hat er einen Chinesen enthaupten lassen, weil ihm das nicht reicht, dass der Westen gegen ihn ist und Russland, er hätte gerne auch noch China gegen sich. Das ist ein Amokfahrer, ein Wahnsinniger.
Südtirol 1, Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen. Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit einem Mann heute, den viele für einen Irren halten. Er sich selbst auch so ein bisschen, sagt er immer wieder. Aber über dessen Motive und auch die Dinge zu sehen und erlebt zu haben, wir heute viel Spannendes gehört haben. Wir lassen den Nahost-Experten und Publizisten Jürgen Todenhöfer heute erzählen. Am Südtirol 1 Frühstückstisch. Und auch hier klappert es schon aus der Küche, aus der Ferne. Françoise, die Ehefrau, von der Todenhöfer inzwischen getrennt lebt, aber doch irgendwie noch zusammen, sehen wir da. Er kocht gerade Mittagessen. Es ist 11:30 inzwischen. Herr Todenhöfer, Sie sind Feuer und Flamme für den Frieden, für das Arbeiten dafür, und zwar mit Gesprächen, nicht mit Bomben, für das sich an einen Tisch setzen. Wofür sind Sie privat am meisten Feuer und Flamme, wie diese Sendung heißt?
Für Gerechtigkeit, aber auch für die schönen Dinge des Lebens, schöne Frauen, für viele Dinge. War, bin, werde immer sein.
In dieser letzten gemeinsamen halben Stunde, da gäbe es noch so viele Dinge zu fragen, zu besprechen. Vielleicht eine wichtige Frage noch. Was will der IS eigentlich? Was will der Islamische Staat? Da werden wir noch dazu kommen, das zumindest zu besprechen. Mit Jürgen Todenhöfer. Der Islamische Staat ist eine Kultbewegung geworden, sagt der Nahost-Experte Jürgen Todenhöfer, unser prominenter Frühstücksgast heute. Eine sehr ernstzunehmende Kultbewegung und damit brandgefährlich. Wie meinen Sie das? Was will der IS genau?
Das ist schwer rauszubekommen. Der IS, so wie ich ihn erlebt habe in den 10 Tagen, die gespenstisch waren, das war wie, wenn ich in eine Parallelwelt abgetaucht wäre, weggetaucht wäre. Der IS will Rache für all das, was westliche Politik in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten angerichtet hat. Der IS will einen eigenen Staat aufbauen. Dadurch unterscheidet er sich von anderen Terrorgruppen. Und er hat es geschafft, einen Staat aufzubauen, der größer ist und jetzt vielleicht ungefähr so groß wie Großbritannien. Mit staatlichen Strukturen, medizinischer Versorgung, mit Richtern und. Aber das ist ein mittelalterlicher Staat. Das ist völlig aus der Zeit herausgefallen, aus der Zeit herausgesprungen. Und das Dritte, was der IS will in einer perversen Form dem Westen zeigen, was wir getan haben. Das realisieren ganz wenige Leute, dass die uns zeigen wollen, was wir tun. Die haben in brutalster Weise einen jordanischen Piloten verbrannt. Sie haben das damals auch mitbekommen. Und damit wollten sie zeigen, der jordanische Pilot fliegt für die amerikanische Allianz, wollten sie zeigen, was es heißt, Bomben abzuwerfen. Das heißt, dass Menschen verbrennen. Also verbrennen wir ihn. Wir zeigen euch, was ihr tut. Ihr habt Menschen bei uns getötet. Wir zeigen euch jetzt mal, wie grausam Sterben ist. Und dann schneiden sie Leuten den Kopf ab. Und ich habe stundenlange Gespräche mit denen geführt, indem ich gesagt habe, hallo, ihr tötet doch ständig Unschuldige. Leute, die nichts getan haben. Und dann kommt die Antwort, das tut ihr doch auch. Es ist nicht leicht, mit denen zu argumentieren. Ich habe dann gesagt, ihr habt aus der Brutalität einen Kult gemacht. Dann haben sie gezuckt. Und am letzten Tag, bei meinen letzten Gesprächen mit den IS-Terroristen, bevor wir wieder zur Grenze sind, hat mir ein IS-Terrorist, der aus Deutschland kommt, arabischen Hintergrund hat, gesagt, ich habe viel über das nachgedacht, was Sie gesagt haben. Ich wollte Ihnen sagen, Sie haben recht. Wir sind brutal. Aber wir machen es offen. Und ihr macht es heimlich. Ihr redet von euren großen Werten. Wir reden nicht von den großen Werten. Und das sind für mich verlorene Seelen. Also Menschen, die sich verirrt haben, verloren haben. Die betrachten das, was sie tun, als einen Kult. Die haben im Internet diese ganzen, und auf Video, aber vor allem im Internet, diese ganzen Videospiele gesehen, wo man ein Held ist, wenn man andere umlegt. Tak, 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 tak. Sitzt man da und am Computer und ist ein Held, wenn man möglichst viele Leute in wenigen Minuten tötet. Die wollen Computerhelden sein. Und hier sind sie nichts. Sie sind nichts in Frankreich, die sind nichts in Deutschland. Die werden angespuckt und ausgegrenzt. Und da haben sie im Internet immer wieder gesehen, hallo, das sind doch Helden, die töten. Und jetzt sind sie selber so ein Held. Sie haben eine Maschinenpistole, eine amerikanische oder eine russische. Sie haben ganz moderne, schicke Kleidung an und fühlen sich, tragen ganz lässig ihre Maschinenpistole. Und einige Mädchen finden das ganz lässig, dass ihr früherer Freund oder jetziger Freund so ein ganz lässiger, cooler Typ ist. So wie Tom Cruise in diesen Filmen, die wir ja alle sehen. Und jetzt haben sie einen Kult drum gemacht und dieser Kult beinhaltet auch, dass sie angeblich, und wahrscheinlich stimmt das auch, keine Angst vorm Tod haben, wie die Samurai, die legendären japanischen Helden. So, und die haben eine Kultgeschichte aufgebaut. Anders ist ja gar nicht zu erklären, dass aus der ganzen Welt junge Leute dahin gehen, aus allen Ländern, aus Russland, aus Jamaika, aus Amerika, aus England, aus Deutschland, und da kämpfen wollen, weil man ihnen gesagt hat, hallo, da findet eine große Schlacht zwischen Gut und Böse statt, apokalyptisch, Endentscheidung, und in dieser großen Schlacht seid ihr, die ihr noch nie was wart, historische Figuren. Mhm. Und sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen. Die besten amerikanischen Zeitungen sind jetzt Zeitschriften wie Atlantic dahinter gekommen, dass das eine Kultbewegung geworden ist, dass das eine Art Gegenrevolution ist, eine Subkultur, so wie sie die Ghetto-Kultur in Amerika gab, wo die auch stolz waren, wenn sie irgendjemanden umgebracht haben. Und dass deswegen der IS gefährlich ist, weil er, wenn er seine Botschaften so durchbringt und keiner ihm widerspricht und keiner ihm zeigt, dass er gar nicht den Islam vertritt, dass er Unschuldige tötet, dass er vor allem Muslime tötet, wenn die ideologisch nicht gestoppt werden, haben die ein Rekrutierungspotenzial für die nächsten 35 Jahre.
Und bombardieren ist da natürlich der falsche Weg, das sagen Sie. Das war es fast schon für heute in Feuer und Flamme, diesem Frühstücksgespräch heute mit Jürgen Todenhöfer. Zum Frage-Antwort-Spiel kommen wir gleich noch, nach diesem Wochenendhit. Gelungene Integration, das Bemühen um gelungene Integration, das wäre auf Dauer der einzige Weg, um dem radikal-islamischen Terrorismus den Nährboden zu nehmen. Das haben wir auch von unserem spannenden Gast heute, dem deutschen Publizisten Jürgen Todenhöfer, gehört hier in Feuer und Flamme, dem Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Und auch dieses Frühstücksgespräch beenden wir mit unserem Frage-Antwort-Spiel. Herr Todenhöfer, Frieden ist?
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir einen Konflikt in Südtirol mit einem Nachbarn haben, können wir ja auch nicht hingehen und mit Granaten das Problem lösen und sein Haus anzünden. Geht ja auch nicht. Warum soll das gegenüber anderen Ländern möglich sein?
Zum letzten Mal geweint habe ich.
Ich weine nicht viel. Ich glaube, das letzte Mal habe ich in Gaza in einem Krankenhaus geweint. Da lag ein Mädchen, das hatte nach einem Bombardement einen Splitter in der Stirn und das kleine Mädchen hatte die Sprache verloren vor Entsetzen. Und die Eltern saßen daneben und haben ihm immer wieder Sauerstoff zugefächelt über so eine Sauerstoffpumpe. Und ich habe das dann den Eltern ein paar Minuten abgenommen, bis ich gemerkt habe, dass mir Tränen dabei über das Gesicht gelaufen sind.
Immer in meiner Hosentasche habe ich.
Meistens fehlen die wichtigen Sachen in meiner Hosentasche, wie ein Schlüssel oder sehr großes Problem. Ich finde nie was und stecke alles an die falschen Stellen.
meine wichtigste Antriebsfeder ist?
Das, was ich erlebt habe. Wenn ich mich in schwierigen Ländern, in denen Krieg ist, für Lösungen einsetze, dann mache ich das nicht, weil ich ein guter Mensch wäre, weil ich weiß genau, ich bin kein besonders guter Mensch oder ich bin genauso wie andere Leute auch, sondern ich glaube einfach, das ist alles eine Pflicht von uns allen. Und wenn alle das als Pflicht ansehen, dann gibt es keinen Krieg mehr. Und die Menschheit wäre viel besser dran, wenn wir unsere Probleme nicht mit Gewalt lösen würden.
Südtirol ist
meine eigentliche Heimat.
Nie fehlen darf in meiner Hütte hier in Sulden.
Ich habe hier alles, da muss nichts dazukommen. Sie sehen, ich trinke hier Leitungswasser, weil mein Sohn mir gesagt hat, vergiss all die Sprudelware und so. Das Wasser von Sulden ist besser als das Wasser aus Frankreich. Ich habe hier alles. Ich schaue raus und sehe den Ortler. Ich gehe in die Berge. Alles ist da. Es gibt so viele Sachen im Leben, die nichts kosten und die unendlich viel Freude machen. Da braucht man nicht viel.
Glück ist für mich.
Glück ist, wenn ich den Eindruck habe, aus den Talenten, die jeder Mensch hat, die ich auch habe, etwas gemacht zu haben. Und wenn ich den Eindruck habe, dass ich das anschließend gerecht geteilt habe. Deswegen habe ich mal ein Buch geschrieben, Teile dein Glück. Aber das ist der wichtigste Teil, dass man etwas aus seinen Talenten machen sollte. Und das verlange ich eigentlich auch von allen, weil Sie das Thema vorhin immer wieder angesprochen haben, auch von allen jungen Muslimen. Macht was aus euren Talenten, bringt euch in die Gesellschaft ein und die Gesellschaft wird euch toll finden, weil Südtiroler auch Fremde toll finden, wenn die richtig sich reinwerfen und sich anstrengen und mitmachen. Und Südtiroler finden inzwischen ja auch die Italiener toll und das ist auch toll.
Meinen Kindern wünsche ich
Gesundheit.
Und so ein richtig gutes Mittagessen wäre jetzt für mich.
Bratkartoffeln mit Wiener Schnitzel und viel echter Bratensoße. Manche nennen mich deswegen Soßenhöfer, Dr. Soßenhöfer.
So nett. Also es duftet auch schon nach Bratkartoffeln hier.
Ja, das ist mein Haus in Sulden. Wunsch für heute.
Das freut mich. Vielen, vielen Dank, Jürgen Todenhöfer, für diese ganze Zeit und alles, alles Gute noch.
Ich danke Ihnen, Sarah. Dankeschön.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 mit Sarah Bernardi.